La bête afghane.
Willkommen zum Weltaufgang, unserem Podcast, in dem wir uns mit Menschen treffen und unterhalten, die Dinge tun, die uns allen gut tun und uns zusammen Richtung Weltaufgang helfen. Heute freue ich mich sehr, Oliver an Bord zu haben. Und wie immer starte ich einfach mit der allerschwierigsten Frage. Oliver, wer bist du?
Ja, ich habe lange überlegt, was ich dir direkt darauf antworten soll. Deshalb habe ich mir 5 Stichworte notiert, die mich so ein bisschen beschreiben. Anfangen würde ich mit Träumer. Als Kind haben sie immer gesagt, oh, der träumt schon wieder und ist an seiner Parallelwelt abgeschweift. Und ich glaube, das ist aber eine ganz gute Grundlage, warum es mir so einfach fällt, mir Bilder für eine gute Zukunft auszumalen. Und damals hatte ich immer den großen Traum, ich wollte UN-Generalsekretär werden als kleines Kind, weil ich das so schön fand, wie alle Menschen in dieser UN-Generalversammlung zusammenkommen. Und ich glaube, das, was mich bis heute fasziniert und wo ich auch denke, das ist eine super wichtige Institution. Das Zweite, was ich bin, und ich glaube, das wurde mir und auch meiner Frau, das wurde uns so erst in den letzten Jahren bewusst. Mittlerweile gibt es den Begriff Connector dafür. Wir verbinden schon unser halbes Leben lang Menschen. Also immer, wenn ich hier auf jemanden Neues treffe, dann triggert mich das total. Mensch, für wen wäre der gut oder mit wem müsste der sich mal unterhalten? Wie bringt man die richtigen Menschen zueinander? Und das bezeichnen wir oder ja, haben wir so unter diesem Oberbegriff Connector. Und das Dritte, das ist so die Rolle Entdecker. Ich bin immer angetrieben von der Neugierde. Also ich bin immer offen und möchte neue Dinge entdecken, möchte sie ausprobieren. Und ein guter Freund hat es mal mit 3 Rollenmodellen beschrieben. Das ist der Entdecker, der Eroberer und der Bewahrer. Und die Entdecker, die sind immer ziemlich früh irgendwo unterwegs und wenn es irgendwann vielleicht irgendwelche Lorbeeren zu ernten gibt, dann sind die schon längst wieder weg. Das macht dann der Eroberer. Das heißt, die Entdecker, die kriegen eher auf die Schnauze und sind dann aber schon wieder weiter, weil sie es irgendwie gelangweilt hatten. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, um zu verstehen, was tut man, wie ist man unterwegs. Vielleicht auch einer der Gründe, warum wir uns über den Weg gelaufen sind in der jüngeren Vergangenheit. Und dann gibt's noch 2 Dinge. Das eine ist Raumgestalter. Also wir glauben, wenn ich von wir rede, meine Frau und ich, weil wir auch gemeinsam gerade eine neue Firma gründen, wir glauben, dass es einfach Räume braucht für Menschen, in denen man diese zusammenbringt. Und Räume nicht im Sinne von Gebäuden, das können auch Orte draußen sein. Aber das richtige Setting und die richtigen Räume, um Gespräche entstehen zu lassen und auch Bilder für die Zukunft oder eine Vorstellung davon, dass eigentlich alles doch gar nicht so schlecht ist, sondern dass es wahnsinnig viele Möglichkeiten da draußen gibt, was wir verändern können. Und zu guter Letzt ist ein Begriff, das haftet mir schon mein Leben lang an, Optimist. Ich bin immer gut gelaunt oder optimistisch. Mittlerweile bin ich mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig und rede gern von Zuversicht oder Urvertrauen. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Das sind so ein paar Erfahrungen, die ich auch in meinen Lebensjahren gemacht habe. Und manchmal ist dann Optimismus vielleicht der falsche Begriff, aber zu erklären, warum man in dem Moment trotzdem zuversichtlich ist, obwohl das Außen eigentlich einen ganz anderen Eindruck macht oder was ganz anderes erweckt.
Der Optimist, hast du gesagt, oder der Zuversichtliche, der warst du schon immer. Wann hast du gemerkt, dass das auch manchmal vielleicht ein bisschen eine Nebennote hat, die du vermeiden möchtest? Also woran lag das? Du hast gerade ein bisschen Andeutung gemacht.
Es gibt ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe 2017 auch wieder von der Neugierde getrieben, meinen Job im Corporate-Unternehmen gekündigt. Ich war dort in Marketing, Kommunikation, Digitalisierung unterwegs. War eine tolle Zeit. Wir sind durch die Welt gereist. Und wie es der Zufall so will, ist mir da ein Kollege über den Weg gelaufen, den ich damals eigentlich eher unsympathisch fand und der hat ein Startup gegründet. Und aus Neugierde war ich mit dem ein paar Mal abends was trinken und beim dritten Mal hat er gefragt, Mensch, gründe doch mit. Und dann hat man so dieses Ding im Kopf, geht nicht mehr weg. Und dann haben wir das Startup gegründet und irgendwann nach ein paar Jahren lief es dann doch nicht so. Und ich bin halt trotzdem morgens fröhlich und lachend reingekommen und die konnten immer nicht verstehen, warum ich so eine gute Laune habe, ob ich denn zu doof bin, zu verstehen, dass wir eigentlich mit dem Rücken an der Wand stehen. Und das war so, ich musste dann, und das hat sich erst hinterher aufgelöst, eigentlich sagen, hey, mir war das schon bewusst, aber deshalb muss ich mir ja die Laune nicht verderben lassen. Ich kann es im Moment nicht ändern, aber ich kann daran arbeiten, nach einer besseren Lösung für die Zukunft zu finden. Und das war dann eigentlich so dieser spannende Weg und die spannende Erkenntnis, wo ich dann sage, es ist nicht dummer Optimismus, sondern ich war wirklich zuversichtlich, weil ich sage, im Nachhinein war das eine super lehrreiche Erfahrung, die ich nicht missen möchte, obwohl die Zeit dazwischen vielleicht nicht immer die beste war, aber es war eine der lehrreichsten Zeiten meines Lebens, definitiv. Und ich glaube, das war auch die Grundlage für das, was wir jetzt tun wollen und was uns da auch beflügelt, hier im Kleinen zu versuchen, ein bisschen was zu verändern oder zu optimieren.
Das erinnert mich an die Story von Jim Stockdale. Der war Admiral in der US-Armee, ist im Vietnamkrieg gefangen genommen worden, war 8 Jahre lang in einem Gefangenenlager in Nordvietnam und hat nicht ganz überraschend festgestellt, dass die Pessimisten unter seinen Mitgefangenen zuerst zusammengebrochen sind. Und dann aber ein bisschen überraschend festgestellt, dass die Optimisten als nächstes zusammengebrochen sind. Und diejenigen, die es geschafft haben, gleichzeitig ohne Angst die aktuelle Realität zu sehen und mit der umzugehen und voller Hoffnung auf eine gute Zukunft das zu tun. Das waren diejenigen, die 8 Jahre intakt überstanden haben. Und das erinnert mich daran. Also man nennt das Stockdale Paradox. Und ich habe das Gefühl, dass du das ganz natürlich in dir trägst. Was ist denn so deine früheste Erinnerung daran, dass du diese Gleichzeitigkeit tragen konntest? Konntest du das als Kind schon? Du hast gesagt, du warst immer schon als Optimist bezeichnet, aber war das immer schon so komplex?
Ich glaube, das Optimistische steckt schon drin, aber es ist auch Lebenserfahrung. Ich muss dazu sagen, ich habe 2 Brüder. Einer davon ist vor 25 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und ich glaube, was ich damals mitgenommen habe, er war 17, ich war 24, der Jüngere war 10. Und ich glaube, mir wurde damals bewusst zu sagen, hey, der hat mit seinen 17 Jahren mehr gelebt und erlebt als viele Menschen, die ich kannte oder heute kenne, die 50, 60, 70 Jahre alt sind. Und ich glaube, das war so der erste Schritt in diese Richtung, etwas angstfreier zu werden. Und mittlerweile, ich bin kürzlich über den Begriff Urvertrauen gestolpert. Das finde ich so schön. Und das zweite war dann wirklich mit dem Startup, als wir mit dem Rücken an der Wand standen, wo man sagt, hey, jetzt geht's um alles. Da steckt auch Geld und Existenz mit dahinter, da die Angst zu verlieren und zu sagen, was soll eigentlich passieren? Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Ich werde nicht verhungern und sonst irgendwie, in sich davon zu lösen. Das war eine nochmal sehr, sehr spannende Erfahrung. Und ich glaube, so die initiale Zündung war ein guter Freund und Lehrer von uns, der mich irgendwann draufgebracht hat und gesagt hat, wann hast du diese Angst verloren? Also diese Angst vor Zukunft oder vor Veränderung oder Transformation. Und das ist was, wo ich merke, dass viele Menschen im Umfeld noch schwer damit umgehen können. Für die ist es so, oh Gott, was machen die jetzt schon wieder? Sind die verrückt? Die Welt geht doch bald unter und die sind immer noch hier zuversichtlich und optimistisch. Deshalb bin ich vorsichtiger geworden mit dem Wort Optimismus.
Mein Vater ist vor 25 Jahren plötzlich ums Leben gekommen. Er ist beim Wandern in eine Schlucht gestürzt und ich kenne das Gefühl so ein bisschen, jemanden, der einem sehr, sehr nah ist, plötzlich, dass diese Person plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Und gleichzeitig bringt das einem den Tod näher, beziehungsweise macht es den präsenter, was dann interessanterweise zum Gegenteil führt, nämlich zu einem bewussteren und erfüllteren Leben, zumindest in meiner Erfahrung. Geht dir das auch so?
Definitiv. Ja? Würde ich dir unterschreiben. Ja. Wir haben, bei uns im Haus wohnt die 94-jährige demente Großtante, um die wir uns auch mitkümmern. Und dreimal die Woche kommt meine Oma, das ist die ältere Schwester, die ist 100, lebt noch allein zu Hause und die hilft dann und passt ein bisschen auf die Tante auf, so gut es natürlich noch geht. Aber das ist auch sowas, wo ich sage, bei denen habe ich keine Angst vor dem Tod, sondern die sind eigentlich lebenssatt und zufrieden und so diese Angst geht irgendwann weg oder irgendwann verloren.
Und hilft natürlich auch beim Entdecken. Das war auch einer deiner Attribute, das Entdecken nicht zu verlieren. Als Kind ist das relativ einfach. Das gehört dazu, weil man so die Welt lernt. Und irgendwann denken wir, wir hätten die Welt verstanden und hören auf zu entdecken. Und zum Teil auch durch Angst. Und das hast du irgendwie geschafft, dir zu bewahren. Hast du eine Vermutung, warum du Entdecker geblieben bist?
Ich glaube, das wird wirklich so aus der Träumerrolle her, wobei ich schon für mich auch erkenne, ich bin mit allem, was ich tue, relativ spät. Also wenn ich heute nochmal entscheiden müsste, dann hätte ich ein Startup nicht mit 40 gegründet, sondern vielleicht mit 25. Vielleicht hätte ich vorher gar nicht studiert, weil ich sage, so what, das hätte es in der Form und Phase gar nicht gebraucht. Aber ja, also dieses Träumen und das weckt diese Neugierde. Man malt sich das aus und dann will man schauen, gibt es da draußen wirklich? Und daraus entsteht so diese Offenheit. Und wo wir wirklich eine große Freude daran in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gefunden haben, ist neue Menschen zu entdecken, weil ich das was total Spannendes finde. Und dafür, aber da kommen wir später drauf, haben wir auch verschiedene Dinge, wo wir einfach ausprobieren, wie kriegt man die Leute zusammen, um auch ein bisschen in Richtung Zukunft hinzuarbeiten.
Und ich habe so die Vermutung, dass all das zusammen, der Träumer, der Entdecker, der mutig, irgendwie optimistisch, zuversichtlich, mit einem Urvertrauen in die Zukunft guckt und geht, dass du ein Bild von dieser Zukunft hast, so eine Hoffnung, ein Traum davon, wie könnte das denn aussehen, wenn wir das anfangen, wenn wir plötzlich aus Versehen anfangen, alles richtig zu machen? Wie könnte das denn aussehen? Also wie dieser Weltaufgang halt, ne? Also was steht da, wenn wir da hingucken? Kannst du uns ein bisschen umreißen, wie du dir das vorstellst, was da hochkommt in deinem Traum?
Also eigentlich ist es relativ unspektakulär. Das ist gar keine zu bunte und zu verrückte und zu abgefahrene Welt, sondern es ist eher menschlich unaufgeregt. Es ist weiß Gott nicht perfekt, aber in meiner Vorstellung gibt es eine Weltgemeinschaft. Also wirklich, da sind wir wieder bei diesem UN-Gedanken. Und gleichzeitig gibt es sehr starke Regionen. Das heißt, wir stärken nicht diese einzelnen Länder oder im Beispiel von Deutschland Bundesländer, sondern es gibt Städte oder kulturelle Regionen, wo man sagt, dort ist diese Kultur verankert und die darf und soll auch bleiben. Und gleichzeitig sieht man sich aber als Weltenbürger. Und so gelingt dieses Miteinander. Und dort drin verankert ist natürlich so ein paar übergeordnete Dinge, wo ich sage, die Freiheit des Einzelnen. Und das ist das, wo ich sage, das sollten wir uns bewusst machen. An welcher Stelle geben wir Freiheit auf, um vermeintlich Sicherheit zu bekommen, die es niemals geben wird. Und das Zweite ist natürlich Respekt mit Umwelt, Natur, Tieren und Ressourcen. Das sind so diese typischen Themen, aber ich finde es elementar wichtig und da fasse ich mir auch in die eigene Nase, wo ich dann denke, hey, wir fühlen uns zwar schon so, als ob wir gut unterwegs sind, wenn ich dann aber sehe, was ich in meinem Leben schon konsumiert oder gekauft habe, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich weit hinten auf der Liste als in Deutschland Lebender und da noch dieses Bewusstsein zu schärfen und zu sagen, was brauchst denn und wie wird es möglich, dass wenige Menschen, ich habe es mir aufgeschrieben, ich krieg's gar nicht zusammen, wenige Menschen viel weniger haben und dafür viele Menschen ein wenig mehr. Und ich glaube, dass wieder dieser Ausgleich und diese Waage etwas besser gelingt. Da geht es nicht um Gleichschaltung, aber da geht es darum, dass die meisten Menschen ja eigentlich nur ein gutes Leben führen wollen. Und gut heißt nicht, dass jetzt 5 Porsches in der Garage stehen müssen. Und mir fällt ein interessanter Satz von dem Vater eines guten Freundes ein, der war Oberbürgermeister und er hat immer gesagt, seine größte Sorge war, wenn die Menschen plötzlich ohne Job dastehen und dann ihre Würde verlieren. Und das macht was mit den Menschen. Vielleicht gibt es da künftig auch neue Modelle in Form von bedingungslosem Grundeinkommen, wo man sagt, hey, jeder kann davon gerade so leben. Und dann liegt es an ihm, ob er noch mehr daraus machen möchte und was er tun möchte. Also auch da, wie könnten künftige Modelle aussehen? Und ich denke, es gibt so viele wunderbare Ansätze schon da draußen. Jetzt wird es Zeit, das zu verproben. Und das finde ich ja auch so spannend mit dem, was ihr tut, mit eurer Initiative Regenerative Marktwirtschaft oder das, was du mir schon mal erzählt hattest mit euren Stadtprojekten. Ich glaube, das geht alles in diese Richtung.
Also wenn ich das richtig verstehe, sagst du, als Menschen haben wir das alles schon in uns, wie das gehen könnte, so eine gute Welt. Wir haben uns irgendwie, wir haben irgendwie den Mut verloren, uns das gegenseitig zu erzählen. Und es wäre, wenn wir das uns gegenseitig erzählen, wäre es nicht immer das genau Gleiche. Aber es wäre sehr ähnlich und deshalb könnten wir eine Welt schaffen, in der wir wahrscheinlich mit weniger Zeug, mit weniger Material auskommen und deswegen auch weniger Belastung darstellen für den Planeten. Und uns es dann sinnvoller einrichten können mit dem Rest des Lebens auf diesem Planeten. Ist das ungefähr so, wie du dir das vorstellst?
Ja, würde ich so unterschreiben. Ich bin ein großer Fan von Dieter Rams, dem Designer, und er hat diesen Satz geprägt, weniger, aber besser. Und das ist auch nochmal was, was sagt, weg von dieser Wegwerfmentalität mit Dingen, die man, es fängt ja schon überall an, Dinge, die man wieder repariert, die nachhaltiger sind, die man sich für ein Leben kauft, so wie man es früher eben auch schon gemacht hat.
Vor ein paar Tagen hat Sebastian Fitko von der Initiative in einem Gespräch eingebracht, die Calhoun-Experimente, Universe 25. Da ging es in den frühen 70ern, haben die versucht, was passiert, wenn man ein Paradies für Mäuse schafft, wo die absolute Abundance, wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß nicht, eine Fülle haben an allem, was sie brauchen, sich keine Sorgen um Orte, um Nahrungsmittel in irgendeiner Form machen müssen, alles zur Verfügung haben, im puren Luxus leben. Was passiert dann? Und das hat dazu geführt, dass, und das könnte ein Designfehler an dem Experiment gewesen sein, dass ein paar wichtige Pfade besetzt werden konnten und deswegen irgendwie Verknappung von Raum stattgefunden hat. Aber im Wesentlichen hat es am Ende dazu geführt, dass die fünfte, sechste Generation oder sowas, die hatte die Beautiful Ones genannt, weil die haben angefangen, sich nur noch um sich zu kümmern. Die haben sich völlig aus der Zivilisation, aus der Gesellschaft zurückgezogen, sahen irgendwie wunderschön aus, ganz glänzendes, tolles Fell, haben aber an nichts teilgenommen, haben sich nicht fortgepflanzt. Und daran ist dann auch diese Mäusegesellschaft geendet, weil die auch in anderen Kontexten so verletzt waren, durch das, was sie erfahren haben in dieser Fülle und der Wettstreit, der innerhalb dieser Kolonie stattgefunden hat, um die Fülle, obwohl sie vorhanden war, also so verletzt, dass sie nicht mehr teilnehmen wollten am Leben. Ne? Und warum ich das erzähle, ist, weil das zeigt, dass wir beitragen wollen. Letzten Endes. Also wir wollen nicht einfach nur bedient werden. Wir schließen einen großen Teil unseres Selbstverständnisses aus der Teilnahme am sozialen Leben. Ob wir das dann durch bezahlte Arbeit tun oder durch etwas anderes, so wie die Großmutter, die jetzt auf die Tante aufpasst, ne? Die kriegt ja da kein Geld für, aber die kriegt was ganz anderes dafür, nämlich Wertigkeit. Ja, das eröffnet neue Ideen darüber, wie wir Gesellschaft und auch Wirtschaft gestalten können, ne? Über Relationalität statt über Transaktionen zum Beispiel.
Ich glaube, da würde ich dir total zustimmen. Und es wäre für mich so, mir kam spontan der Gedanke mit den Mäusen in Schönheit sterben. Und gleichzeitig ist das, was wir jetzt erleben, und dann kommen wir wieder zu meinem Zuversichtsthema. Ich glaube, vor uns liegen 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre Wachstumsschmerz, damit wir uns als Gesellschaft und als Gemeinschaft in die nächsthöhere Ebene transformieren können. Und das, was im Moment passiert, wir konnten die letzten 20, 25 Jahre recht sorglos leben. Es war alles irgendwie gut, man musste sich um wenig Dinge kümmern. Und jetzt findet in meiner Welt oder Vorstellung ein Aufbäumen dieser alten Macht- und Herrschaftssysteme statt, die merken, dass ihre Zeit langsam vorübergeht und die versuchen nun mal mit aller Macht nochmal hier Stärke zu beweisen oder nach vorne zu kommen. Und gleichzeitig entsteht eben das, was wir heute tun oder was du als Weltaufgang bezeichnest, aber eben viel, viel leiser an ganz, ganz vielen Stellen. Und ich glaube auch, es gibt eben diese Revolution von unten. Es wird nicht der eine Anführer kommen, der sagt, wir ändern das jetzt, sondern die Gemeinschaft macht sich das Ganze bewusst und es wird immer mehr Menschen geben, die sich darum kümmern und dem Thema annehmen.
Und jetzt werden sich viele Leute fragen, okay, wie heizen wir denn unsere Wohnungen oder Häuser in so einer Welt? Wie lösen wir die Materialität in so einer Welt? Weil es gibt ja immer noch undankbare Dinge, die getan werden müssen und auch Dinge, die externalisieren. Hast du dazu eine These, wie wir damit umgehen als Gemeinschaft in einer guten Welt, oder erarbeiten wir uns das noch?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Deshalb kam ich mit diesem Gedanken, Grundeinkommen, das muss natürlich auch alles bezahlt werden und funktionieren. Aber es wird durchaus in meinem Bild möglich sein, mit grüner Energie viel, viel günstiger diese notwendigen oder lebensnotwendigen Dinge zur Verfügung zu stellen. Und dadurch wird es auch möglich, dass es nicht nur rein an der Arbeit festzumachen ist. Und ich glaube, wir haben alle, da bist du eventuell noch deutlich tiefer in der Materie, noch keine Vorstellung, was dieses Thema KI und Robotik und sonst was in Zukunft bringen wird. Da gab es neulich auch mal eine spannende Diskussion, wo ich sage, vielleicht habe ich meinen KI-Agenten, der für mich einen Teil meines Einkommens dazu beiträgt. Und gleichzeitig ist es eben elementar wichtig, dass ich was für mich selber tue. Also es ist gar keine schöne Vorstellung, unendlich viel Geld zu haben und nichts mehr tun zu müssen, weil ich glaube, die meisten Menschen definieren sich eben durch dieses Tun. Und du hast so schön gesagt, ich sage nicht zu meiner Oma, ich hole dich, damit es dir langweilig ist, sondern ich sage, ich brauche dich, damit du auf die Schwester aufpasst. Und allein schon dieser Satz, das macht was mit der, das gibt der Lebensenergie und Freude, weil sie mit 100 noch gebraucht wird und einen Beitrag dazu leisten kann. Und ich glaube, das ist genau die Aufgabe auch für die folgenden Jahre, Menschen, die jetzt unfreiwillig ihre Jobs verlieren, die ein Stück des Weges an die Hand zu nehmen, zu sagen, jeder kann irgendwas gut. Und wenn der Schrauber oder der Buchhalter morgen diesen Job nicht mehr hat, dann kann es nicht die Lösung sein, dass jeder einen Kaffee eröffnet, aber herauszufinden, was kann derjenige und wo kann er einen Mehrwert für sich und für die Gemeinschaft letztendlich liefern. Und ich glaube, zu tun haben wir nach wie vor genug. Es wird uns dann nicht langweilig werden.
Ja. Ja, also du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, dass wir eigentlich auch schon zumindest ansatzweise alles zur Verfügung haben. So Technologien, die uns das Leben erleichtern können, die bisherige Technologien ersetzen, die weniger extraktiv sind, die klüger mit dem Material umgehen, das wir haben, so dass wir mit weniger auskommen und vielleicht auf dem Weg auch ganz neue Technologien finden, zum Beispiel um unsere Häuser im Winter warm zu halten oder alte neu finden. Ja, also nur mal so als ein Beispielchen, dass man mit Holz Kompost, also Holzchips, so klein gehacktes Holz, der erhitzt sich auf 60 bis 70 Grad für Monate. Ja, damit kann man Damit werden ganz häufig Ställe und Gewächshäuser im Winter warm gehalten. Aber dann kann man natürlich auch andere Dinge warm halten. Und im Frühjahr hat man dann einen großen Komposthaufen. Und dass wir uns an solche Dinge erinnern und die optimieren, das ist alles denkbar. Und dann haben wir plötzlich wesentlich weniger Sorgen um Gas und Öl und solche Sachen, mit denen wir jetzt gerade heizen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn wir anfangen, uns gegenseitig um Hilfe zu bitten, dann wissen wir nicht nur, dass wir gebraucht werden, sondern wissen wir auch, dass wir Hilfe kriegen. Und da kann man ganz einfach anfangen, indem man mal beim Nachbarn nach ein bisschen Milch fragt. Vielleicht sogar einfach nur, um zu fragen. Vielleicht hast du ja sogar Milch, aber einfach nur, um das zu starten. Ja.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Wir wohnen hier auf dem Dorf oder auf dem Land. Die Häuser sind alle irgendwann Ende der 60er Jahre gebaut und nach ist die alte Generation ausgestorben. Und ja, das sind so ältere Häuser und wir haben neue Nachbarn bekommen. Links von uns ursprünglich aus Russland, rechts haben wir jetzt eine Familie, die aus Rumänien kommt. Und dort ist genau diese Hilfe, das ist so verankert in den Köpfen und es war wirklich Wahnsinn, wenn man dann guckt, die Leute erstmal skeptisch, oh Gott, was bekommt ihr für Nachbarn? Und dann kommt wieder die Neugierde und zu sagen, ich kenne die nicht, dann kann ich mir noch kein Urteil drüber bilden. Und die waren keine 2 Tage da, schon hat der meinen Gartenzaun repariert. Da habe ich dann eher ein schlechtes Gewissen, aber es steckt da so tief drin und es ist so schön und ich glaube, das steckt in jedem Menschen. Wir haben es vielleicht nur verlernt, weil man eben auch nicht miteinander spricht oder sich eben nicht kennt. Und ich glaube, das wieder, wie schaffen wir Orte und Räume und Gemeinschaften, wo man die Menschen wieder ein bisschen mehr zusammenbringt oder näher aneinander. Und ich sehe es auch, wenn ich jetzt das Beispiel von der Oma wieder nehme, die ist noch so fit, dass sie alleine leben kann, aber die ist 100 Jahre alt, die sind alle tot in ihrem Alter. Der Tag ist trotzdem lang, obwohl sich jemand um sie kümmert. Aber sie muss ja nicht ins Altenheim, will es auch nicht. Aber dann hockt sie trotzdem 4, 5 Stunden allein zu Hause, wo der Tag dann unendlich lange ist. Und die sucht ja dann händeringend. Garten geht leider nicht mehr so, wie es früher ging, aber die sucht händeringend nach Aufgaben, gebraucht werden, Beschäftigung und das, was total Schönes und Wertvolles, wenn man das erkennt und was gibt es dafür für Modelle und Möglichkeiten weg von einem Altenheim oder von der Tagespflege, wie kriegt man die alten Menschen im Dorf wieder integriert oder wie bekommt man die zusammen?
Das erinnert mich lustigerweise an eine Serie an Design Sprints, die wir vor vielen, vielen Jahren mal für of all things RWE gemacht haben. Da ging es nämlich um die Frage, wie kann man Menschen dabei helfen, länger glücklich zu Hause zu leben? Und hatten dann einen Prototypen gebaut, bei dem wir ausprobiert haben, ob Leute anderen aus ihrer Gemeinde helfen würden. Ja, ob sie sich helfen lassen würden, war der erste Versuch, das war mäßig, das war okay. Ja. Und dann haben wir umgekehrt gefragt, wer hätte Interesse, jemandem anderen zu helfen? Und das ist explodiert. Wir hatten mindestens 10 oder 20 Mal so viele Leute, die helfen wollten, wie Leute, die gesagt haben, sie möchten Hilfe haben. Und das war, damit mussten wir erstmal zurechtkommen. Das mussten wir erstmal verstehen. Aber das ist tief in uns angelegt. Und dieses tief in uns Angelegte findet aber jetzt gerade nicht so richtig Raum in unserer Gesellschaft, ne? Aus unterschiedlichsten Gründen. Und wenn wir uns jetzt dieses imaginäre Haus einer guten Welt, was du gerade gezeichnet hast, vorstellen, dann besteht das ja aus verschiedenen Bestandteilen. Und mich interessiert jetzt, was ist ein Bestandteil, an dem du arbeitest? Also du hast eben gesagt, ihr seid Raumgestalter, das passt ja auch gut zu dem Bild. Was tut ihr aktiv, damit wir anfangen können, in dieses Haus einzuziehen, in diesen Weltaufgang zu gehen?
Wir haben drei ich glaube, drei so Überschriftsthemen, die sich in den letzten 4-5 Jahren entwickelt haben. Ich möchte mit einem anfangen. Das ist unsere Black Sesame Kitchen. Und zwar, das war eine Idee während der Corona-Zeit. Wir wohnen, wie gesagt, oder wie schon erwähnt, hier auf dem Land und hatten abends dann viele, viele Stunden draußen im Freien am Lagerfeuer verbracht. Und damals ist so die Idee entstanden, okay, wie bringen wir die Leute wieder an den Tisch, damit man sich unterhalten kann, auch vernünftig unterhalten, wie bringt man die Menschen wieder ins Gespräch. Und das Ganze fußt auf einer erlebten Geschichte im Jahr 2010 in Peking. Ein Freund von mir ist dort arbeitsmäßig hingezogen und dort gab es oder gibt es immer noch diese Black Sesame Kitchen. Da sind wir unter der Hand in einem Pekinger Hinterhof gelandet, in einem Tisch für 10 Leute mit einer chinesischen alten Frau, die auf Wokbrennern gekocht hat. Da ging es gar nicht so sehr um irgendwie spezielles Essen, das war einfach tolles, normale Kost. Aber es waren Leute von überall auf der Welt an diesem Tisch. Und ich kann mich an diesen Abend immer noch erinnern, als ob er gestern gewesen wäre, was für Menschen aus Kanada, aus Russland, Taiwan, Australien da mit uns saßen. Und plötzlich war die ganze Welt auf einen Tisch zusammengeschrumpft und man hat es zusammengebracht. Und diese Idee, die habe ich schon lange mit mir rumgetragen. Und nach Corona haben wir gesagt, hey, warum machen wir das nicht? Wir haben Platz, wir haben den Raum. Wir veranstalten jetzt Black Sesame Kitchen Abende und die einzige Vorgabe ist, es sollten 10 Menschen sein, die sich möglichst noch nicht begegnet sind. Und an diesem Abend wollen wir über gute Zukunft sprechen. Und jeder hat so die Aufgabe, wie stellst du dir deine gute Zukunft vor? Und bitte versucht, wenn ihr euch vorstellt, nicht direkt zu fragen, was machst du, weil sich die Leute immer nur über ihr Tun definieren. Und das haben wir mittlerweile, ja, 10, eher 15 Mal schon durchgeführt. Und es ist Wahnsinn, was dort für Energien freigesetzt werden, was entsteht. Und die Idee bei Black Sesame Kitchen ist, dass wir das auch an anderen Orten veranstalten und Leute dazu animieren oder dazu bringen, zu sagen, ja, ich habe ja selbst auch einen Tisch, warum lade ich nicht einfach mal Leute ein, die sich hier unterhalten? Und es sind immer Menschen dabei, die schon Dinge tun, die auf eine gute Zukunft einzahlen. Und jeder geht irgendwie beseelt aus diesem Abend raus. Es ist eine ganz, ganz kleine Maßnahme, aber trotzdem gelingt es, hier so ein paar kleine Samen einzupflanzen.
Und essen müssen wir auch alle, ne? Also genau. Insofern kann man das ja auch gut nutzen.
Also Essen verbindet, das ist tatsächlich so. Ja. Und was auch nochmal spannend ist, wenn die Leute dann kommen und ich dann sage, dass ich den Abend in der Küche verbringen werde, um vegetarisch zu kochen, da sind plötzlich erstmal alle erschrocken, weil jeder ja mich über 5 Ecken kennt und dann sagt, ach so, du bist gar nicht dabei. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Faktor, dass ich dann nicht den ganzen Abend erzähle, sondern dass plötzlich diese Gespräche entstehen und ich setze mich erst ein paar Stunden später dazu. Und das ist für mich wahnsinnig interessant, das auch zu beobachten. Was entsteht da? Was kommen für Themen auf den Tisch? Was für Menschen treffen aufeinander? Und ich habe so tolle Menschen oder wir haben so tolle Menschen dadurch schon kennenlernen dürfen. Wir waren gerade letzte Woche Freitag in Hamburg bei meinem Bruder und haben es dort veranstaltet. Und dort hatte ich beispielsweise ein Mädel eingeladen, mit der hatte ich vor einem Jahr mal über LinkedIn geschrieben, weil die in der Volt-Partei aktiv war und da was Tolles gepostet hatte. Und dann haben wir da ein paar Mal hin und her geschrieben und die hatte ich eingeladen und die hatte tatsächlich den Mut und sich auch die Mühe auf sich genommen von der Lüneburger Heide eine Stunde nach Hamburg zu fahren und das war so bereichernd und da entsteht gerade schon wieder was Neues und das Nächste und ich glaube, da kommen wir an dieses Thema, wie können wir Menschen verbinden und zusammenbringen, gar nicht immer zwingend nur fürs Business, sondern dass neue Ideen entstehen und das finde ich total spannend und das ist was super Schönes, was bei dem Black Sesame Thema entsteht. Das ist das eine. Das zweite, was wir machen, da sind wir eher so reingerutscht. Da sind wir bei dem Pflegethema der Tante. Als es letztes Jahr dann in Anführungszeichen eskaliert ist und es nicht mehr ging, dass wir es alleine machen konnten, gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Pflegerin Vollzeit im Haus, was natürlich auch für uns was verändert, trotz 2 abgetrennten Wohnungen. Und dann kam so, also ich habe 5 Wochen lang die Tante gepflegt, Tag und Nacht. Also die erste Woche war, oh Mist, meine ganze Planung ist am Arsch, ich hatte ganz andere Dinge vor mit unserem Unternehmen und die Jahresplanung und schon in der zweiten Woche und dann kommt plötzlich so diese Zuversicht zu sagen, okay, ich kann die Situation nicht ändern, jetzt kann ich entweder den Kopf in den Sand strecken oder ich schau mal, was sich Gutes daraus machen lässt. Und dann war so der erste Gedanke in meine Krimis von Kommissario Brunetti wollte ich immer, oder Montalbano wollte ich immer, eine italienische Haushälterin, eine Nonna, die bei uns kocht. Jetzt ist er aus Serbien, nicht aus Italien, aber es ist total schön, also dann sich darauf einzulassen, zu sagen, man integriert einen Mensch bei sich im Haus. Und das Nächste, was daraus entstanden ist, ist unser Blog Lebensspuren. Und da geht es genau darum, das, was du vorhin erwähnt hattest, wie können wir die Sprache richtig einsetzen, gerade im Zusammenleben mit den Menschen, sei es mit der dementen Tante als auch mit der 100-jährigen Oma. Und das Spannende ist, dass viele Familienmitglieder sagen, ja, die motzt ja und die ist schlecht drauf. Und bei dir ist sie immer gut drauf. Und es liegt ja nicht an mir als Person, sondern wie kriege ich die? Was stelle ich dir für Fragen? Es macht halt einen Unterschied zu sagen, kannst du mir die Karotte schneiden, oder zu sagen, hey, ich kann es nicht, ich brauche deine Hilfe. Und plötzlich fühlt sich selbst die demente Frau gebraucht und schnipfelt mir die Karotten besser, als ich es je könnte. Und da gibt es ganz, ganz viele Ansätze und Möglichkeiten, was man eben mit der tun kann oder auch mit der Oma zusammen. Und wenn wir das dann wiederum zeigen für die Familie und Freunde, die da sind, um nachmittags zu unterstützen, da ist auch wieder schön, weil mit denen macht es ja dann auch was am Ende des Tages, weil die sehen ja auch, ah, da tut sich was. Das sind vielleicht nur die Worte, die wir wählen. Und ich glaube, auch das wieder, diese Brücke, ich mag so diesen Satz, die Magie der Worte, also was passiert gerade, wenn jetzt ein Trump oder ein Putin spricht, warum folgen die Menschen denen, und gleichzeitig, was können wir für Worte wählen, um genau das Thema umzukehren und eben was anderes in den Köpfen der Menschen zu bewirken oder zu verändern. Ja, das war das zweite Thema. Und das dritte, was gerade am Entstehen ist, und das ist, wie gesagt, auf dem Weg eigentlich gekommen, das heißt Zukunftspfad. Und das kommt von daher, dass eigentlich seit jeher immer wieder Menschen an unserem Tisch landen, die irgendein Thema oder ein Problem haben. Meine Frau ist im Personalbereich ihr Leben lang tätig, das heißt meist eben Jobveränderung oder Job- und Lebensveränderung. Und das ist so genau der Gedanke, wo wir sagen, wie können wir für diese anstehende Transformation, wo Menschen sich persönlich verändern, aber auch beruflich verändern und oftmals werden verändern müssen, ob sie es wollen oder nicht, wie kann man die ein Stück weit an die Hand nehmen und befähigen, dass die sich mal ihr eigenes gutes Zukunftsbild malen. Und ich bin mir sehr sicher, so wie du es auch sagst, wenn man später die Bilder übereinander legt, wird dieses Weltbild gar nicht so sehr voneinander abweichen. Aber die Menschen überhaupt mal drauf zu bringen, zu sagen, hast du eine Vorstellung von deiner Zukunft? Wie sieht denn die aus? Und was total spannend war, als ich mir im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht habe, habe ich mein Leitbild mal wieder rausgeholt. Das hatte ich 2024 mal geschrieben. Da gibt es ein wunderbares Buch von Stephen Covey, wo es darum geht, dass jeder Mensch eigentlich sein eigenes Leitbild haben sollte, wo er drin schreibt, wie will ich sein und was will ich tun. Und ich glaube, wenn man das liest, dann habe ich daraus schon meine Vorstellung von der Welt und vom Zusammenleben. Und ich glaube, wenn sich die Menschen diese Mühe machen, für sich selber das zu entwickeln, dann haben sie eigentlich schon das White Paper, wo ich sage, da steht noch nicht drin, ich soll den und den Job machen, aber plötzlich weiß ich, was ist mir wichtig, wofür stehe ich, was sind auch meine Werte, und daraus kann dann was Neues entstehen oder der nächste Schritt. Und das ist ein Gedanke, das wir bei Zukunftspfad verfolgen. Und da kommt aber auch wieder der Raum ins Spiel. Wir wollen das nicht mit Einzelnen tun, sondern wir suchen wirklich, die Menschen zusammenzubekommen. Wir machen das auch hier bei uns am Lagerfeuer. Und dann kommt wieder dieser Urinstinkt. Das macht auch was mit dir. Da kommt Ruhe rein. Plötzlich entsteht eine wahnsinnige Offenheit. Und dann entstehen neue Dinge und Impulse. Und was ich total spannend finde, ist, wenn fremde Menschen zueinander kommen, was für eine Offenheit das da entsteht. Da ist meistens jeder bereit, die Hosen runterzulassen oder hat sogar das Bedürfnis, weil er dann in das Gespräch kommt und da tiefer eintaucht. Und das ist was total Schönes, Wertvolles. Wo das genau sich hinentwickelt, kann ich noch gar nicht sagen. Aber es ist ein super schöner, spannender Weg, Pfad, auf den wir uns da begeben haben.
Ich finde immer faszinierend, wie viel Energie Menschen in die Planung ihres Urlaubs stecken. Und dabei aber genau das vergessen, was du gerade gesagt hast, nämlich was will ich denn eigentlich mit meinem Leben? Wenn man so viel Energie in die Planung seines Lebens stecken würde wie in die Urlaubsplanung, dann alleine dann könnte die Welt schon besser aussehen. Also finde ich eine großartige Initiative, die er da startet.
Das ist ein total schöner Gedanke. Und ich glaube, ich habe zwei Ideen, was uns dazu antreiben. Im ersten Schritt sagen wir natürlich, wir wollen gerne mit Menschen arbeiten, die Lust darauf haben. Also übersetzt, ich bringe dich zum Trog, aber saufen musst du schon selber. Wenn die Menschen nicht bereit sind, da ein bisschen Energie reinzustecken, dann werden die am Ende sagen, ja, ihr habt es nicht richtig gemacht, das hilft mir nicht. Und das ist ja genau das, wie kann was Neues entstehen oder wie kann so eine Bewegung entstehen. Und gleichzeitig treibt mich nichtsdestotrotz der Satz um, der stand neulich mal im Zeitmagazin, wer die Welt retten will, kann dies nur mit den Menschen tun und nicht gegen sie, sonst bleibt die Welt ungerettet. Und ich glaube, das ist genauso der Spagat, jetzt in dieser für mich noch frühen Phase die Menschen zu finden, die schon bereit sind, sich zu verändern, zu transformieren, die auch eher zuversichtlich sind, um dann irgendwann vielleicht die kritische Masse zu erreichen. Aber in meinem Bild reden wir da eher von 10, 20, 30 Jahren. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden sportlich spannend, interessant, bis wir dann an diesem Punkt ankommen oder auch herausfordernd, wie auch immer.
Also der rote Faden durch alle drei Modelle ist jetzt nicht überraschend, weil das ja auch der rote Faden durch dein Leben irgendwie ist, dass du Leute zusammenbringst und in irgendeiner Art und Weise die Kommunikation schärfst und nach vorne richtest. Ja, also in ein, was ist denn das, was ich oder wir gemeinsam hier gestalten wollen. Und das halte ich für einen extrem, extrem wichtigen Baustein für dieses Haus. Siehst du andere das auch tun? Also siehst du da etwas blühen um dich herum? Weil wenn ihr das tut, dann hat das eine gewisse Wirkung. Aber wenn viele das tun oder wenn ihr vielleicht ermöglicht, es vielen zu tun, es vielen ermöglicht, es zu tun, dann passiert noch viel mehr davon. Und wenn dann eine Kohärenz dessen entsteht, wohin wir gehen wollen, also wenn wir uns gegenseitig beschreiben, wie eine gute Welt dann aussehen könnte, dann können wir auch anfangen, dahin zu gehen. Ne? Also genau das, was du sagst. Die Menschen machen die Welt und nicht umgekehrt. Ne? Wie siehst du das?
Ich sehe das total und ich glaube, unsere Fühler sind jetzt feinjustiert. Gefühlt treffen wir überwiegend auf solche Menschen. Die wir einladen, sind da noch nicht, aber das ist ja genau das. Wir wollen ja eine größere Masse erreichen und ich habe mich davon verabschiedet, dass ich irgendwie die Welt retten kann, aber ich kann vielleicht einen kleinen Teil versuchen, dazu beizutragen. Und ich würde sogar gerne noch mal ein Stückchen weiter in der Vergangenheit ansetzen. Hätte ich damals nicht durch meine Neugierde das Startup gegründet. Das Startup war rund um das Thema gewerbliche Immobilienfinanzierung. Also es war genauso diese alte Welt, alte weiße Männer mit dicken Autos, fetten Uhren. Und irgendwann auf dem Weg in dieser Startup-Geschichte hat sich's irgendwann gedreht und mir wurde bewusst, ich bin damals reingegangen aus Neugierde. Ich habe mir meine Ziele angeguckt. Ich wollte eine grüne Wiese. Ich wollte frei schalten und walten können, ohne Regulatorik vom Corporate. Wir wollten genügend Kapital vom Investor. Es war alles da. Aber mein Ziel war nie, damit Geld zu verdienen oder reich zu werden. Und irgendwann haben wir dann den Entschluss gefasst, hey, das Modell, was wir tun, das war so eine Matching-Plattform, wir nennen sie mal Tinder für gewerbliche Immobilienfinanzierung, lässt sich daraus nicht eine Kooperative oder eine Genossenschaft machen, weil das wäre eine Win-Win-Win-Situation für alle drei beteiligten Parteien. Und in dem Kontext sind auch viele Banken involviert, Sparkassen, Genossenschaften. Das wäre ja wirklich ein Jackpot zu sagen, hey, ihr könnt euch hier euer eigenes Modell bauen, wo es eben nicht um Gewinnmaximierung geht, sondern um sinnvoll die richtigen Stecker zusammenzubringen. Und die Erfahrung war, dass keiner bereit war, hier zu springen oder diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, hätten wir diese Erfahrung nicht gemacht, wäre es vielleicht gar nicht zu dem Zukunftspfad gekommen. Dann gäbe es jetzt vielleicht die Black Sesame Kitchen, aber dass wir dann den Mut entwickeln zu sagen, hey, daraus möchten wir auch unsere Unternehmung bauen und das tun, was uns die nächsten 20 oder 10 oder 20 Jahre beschäftigen wird. Ich glaube, das hätten wir nicht hinbekommen. Und dafür hat es eben diese Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen gebraucht, um sich überhaupt zu trauen und den Weg dahin zu entwickeln und vielleicht auch ein bisschen die Angst zu verlieren. Weil aus ja, marktwirtschaftlicher oder monetärer Sicht würde man vielleicht eher dann was anderes tun, wo man sagt, nee, das macht jetzt nicht im Moment noch nicht ganz so viel Sinn, aber es ist eben was, was super gut in unsere Vorstellung der Welt, in unser Zukunftsbild passt und wir haben eine Vorstellung davon, wo wir hinwollen, aber der Weg, der wird nicht linear oder gerade sein, sondern das wird mit Sicherheit ein Zickzackkurs oder ein Wellental auf dem Wasser werden, aber ja.
Und geführt von tiefen Erkenntnissen, die man in Erfahrung macht, ne? Also wie in dem Startup oder das Stephen Covey Buch, die Perspektive auf die Welt verändern. Was würdest du sagen, sind so drei Kernerkenntnisse, die aus euren drei Aktivitäten erwachsen? Ne? Also entweder für dich selber oder für euch oder aber auch, was ihr seht, was andere Leute so finden an Kernerkenntnissen.
Ich glaube, die eine Kernerkenntnis ist, was es wirklich mit den Menschen macht, wenn sie bereit sind, sich darauf einzulassen. Das verändert was in den Menschen. Das ist aber ein langer Prozess. Also die gehen jetzt nicht raus und sagen, danke, ihr habt uns das und das getan, aber wir können es von außen beobachten. Also die Wahrnehmung der Teilnehmer ist vielleicht noch geringer wie die Beobachtung von außen. Zweite Kernerkenntnis, ich glaube wirklich, den Mut zu haben, solche Dinge auszuprobieren und gerade auch diese Veränderung, wenn ich es jetzt im Kontext mit dem Job meiner Frau sehe, die ist noch in ihrem normalen Business aktiv, dort entstehen natürlich auch Ängste. Was macht denn die jetzt? Ist das ein Wettbewerb zum eigentlichen Job und eigentlich ist die perfekte Ergänzung und Weiterentwicklung und das auch zuzulassen und das ist ein total schönes Modell. Ich weiß gar nicht, ob ich es als Erkenntnis bezeichnen würde, aber ich hatte seinerzeit in meinem LBBW-Job schon versucht, so ein 80-20-Modell zu etablieren. Ich wollte immer gerne, dass Menschen, die nicht den Mut haben, aus ihrem Job rauszugehen, aber eigentlich nicht glücklich sind, einen Tag die Woche irgendwo anders arbeiten können, im Startup, im Café. Und plötzlich findet ein unendlicher Wissenstransfer statt in beide Richtungen. Und der Mensch sagt, ich muss mein Haus abbezahlen, ich kann mir jetzt nicht leisten, 5 Tage die Woche in der Espresso-Bar zu arbeiten. Aber diese Kombination und das zuzulassen und sich drauf einzulassen, das finde ich total spannend. Und das Dritte ist vielleicht wirklich, das Bewusstsein herauszukitzeln, was möchte man tun? Also das kommt auf den Ursprungssatz heraus, ich glaube, keiner möchte nichts tun. Die Menschen wollen alle etwas tun. Und die Leute dahin zu führen, zu sagen, was ist es denn, was du gerne tust, was du gerne machst, was man sieht. Ja.
Das erinnert mich an Semmler, das ist eine Firma aus Brasilien. Ricardo Semmler hat die von seinem Vater übergeben bekommen, da war er, glaube ich, 21 Jahre alt und hat die in ihrer Größe und Produktionskraft vervielfacht seitdem und sehr, sehr, sehr unorthodoxe Dinge eingeführt, wie zum Beispiel so eine Art vorgezogenen Teilruhestand, aber dann auch einen verspäteten Ruhestand gleichzeitig, was allen gut tut. Also konkret, man kann einfach sagen, ich verbringe jetzt einen Tag damit, die Woche das zu tun, was ich tun würde, wenn ich endlich aufhören kann zu arbeiten, Violine lernen oder was auch immer. Und behalte aber mein Gehalt und im Gegenzug arbeite ich länger, aber dann weniger und kann auf diese Weise mein Wissen, was ich ja über die ganze mein ganzes Arbeitsleben in der Firma angesammelt habe, an die nächste Generation weitergeben, auf eine elegante Art und Weise und wird auch noch gebraucht. Wunderschönes Modell, ne? Das hörte sich für mich gerade sehr, sehr ähnlich an, wie du dir das da vorstellst, ne? Ist schon etabliert.
Ich glaube, das ist was total Schönes. Und dann kommen wir ja wieder zurück zu den Worten. Was bleibt momentan hängen, wenn man die Nachrichten einschaltet? Ihr seid alle zu faul, ihr müsst alle mehr arbeiten. Und ich glaube, die Menschen möchten ja arbeiten. Ich glaube, die wenigsten sind faul und möchten nicht arbeiten. aber die wollen arbeiten und auch halbwegs davon leben können. Und plötzlich wird ja so ein Modell, wie du es sagst, wieder total spannend. Ich habe vor kurzem ein Buch geschenkt bekommen, das heißt Die with Zero, wo es darum ging, wie kann ich mein Leben so planen? Das passt zu deiner Metapher mit dem Urlaub. Man plant den Urlaub, aber nicht das Leben, dass ich am Ende mit 0 Euro auf dem Konto sterbe. Und das heißt nicht, dass ich nichts vererbe oder mich nicht um meine Kinder kümmere, aber dass mir eben auch nichts bringt, dass ich sage, ich brauche aber die 500.000, falls ich irgendwo liegend im Altenheim gepflegt werden muss, weil da habe ich auch nichts mehr von dem Geld. Also wie kann man das bewusst gestalten? Und das sind eben so Dinge, in welchem Alter kann ich welche Lebenserfahrung machen? Gewisse Dinge kann ich eben vielleicht nicht mehr mit 60 oder mit 55. Und wenn die Firma dann genau diese Möglichkeit bietet, zu sagen, hey, du kannst das machen, das macht die Menschen glücklicher, zufriedener, ich würde auch behaupten, produktiver, effizienter. Und wir müssen viel mehr über solche Modelle nachdenken und uns auch daran wagen und weg davon kommen, zu behaupten, dass die Menschen faul wären. Ich würde auch mal behaupten, und das habe ich von meinem Mitgründer im Startup gelernt, der hat in 4 Stunden am Tag oftmals mehr rausgebracht wie andere an 10 Stunden. Das ist ja auch immer, was kommt für ein Output raus oder was entsteht dabei, wenn man überhaupt die Chance hat, richtig zu arbeiten oder fokussiert.
Ja, und glücklich zu arbeiten. Also es ist ja so, es gibt die Stress-Response, die Fight-and-Flight-Response in unserem Nervensystem. Und es gibt aber auch das Gegenteil, ne, die Relaxation-Response. Und die geht zum Beispiel zuverlässig an, wenn man 90 Minuten durch die Natur läuft. Und ein Freund von mir arbeitet gerade in Kalifornien an einem Gesetz, das es ermöglichen soll, dass Mitarbeiter in Firmen 90 Minuten Zeit, Naturzeit bekommen. Und das hört sich erstmal absurd an, bis man weiß, dass zumindest Kopfarbeit 4-mal so effektiv wird, wenn man in Relaxation Response ist. Das heißt, wenn man glücklich und entspannt ist, kriegt man in einer Stunde ungefähr so viel hin wie in sonst in 4. Ja? Und das war wahrscheinlich bei deinem Mitgründer der Fall. Ja, der war einfach in the zone, weil er gemacht hat, was er machen wollte. Der war einfach irgendwie glücklich und konnte deswegen so produktiv sein. Und das kann ja nur im Sinne eines jedes Unternehmens sein, dass man produktive Mitarbeiter hat und die ja, sollten glücklich sein, sonst klappt es nicht.
Ja, ich glaube aber, da kommen wir wieder genau in das Außenbild. Als ich noch im Corporate war, hatten wir dort ein Startup gegründet und damals war es schon vor 10 Jahren, die Besprechungen waren immer im Spazierengehen im Stadtpark und es macht ja was mit dir. Und plötzlich kommt aber der Kollege, jetzt gehen die schon wieder spazieren und ich gehe mittlerweile auch, wenn ich einen Blogartikel schreiben möchte, dann gehe ich 1 Stunde laufen oder schnapp mir das Pferd und gehe spazieren und wenn ich zurückkomme, dann habe ich den Artikel im Kopf, dann muss ich mich hinsetzen, muss ihn runterschreiben, aber der entsteht nicht nach Stunde 7 am Schreibtisch, definitiv. Genau. Das passiert eher draußen. Mhm. Und das Schöne...
Ja, genau, du bist dran. Bitte.
Das Schöne, der Gedanke, also wir machen ja diese Campfire-Abende und ich musste als Kind immer mit der 100-jährigen Oma und so mit in den Wald Holz machen, fand es ganz schrecklich. Und mittlerweile, 30 Jahre später, mache ich mit Freunden selbst das Holz für die Abende, weil ich dann endlich mal am Ende des Tages sehe, was habe ich erarbeitet. Es gibt einem was. Ich wollte es nicht jeden Tag Holz machen, aber das freiwillig zu tun, sagen, hey, das ist schön, das habe ich von Hand erarbeitet und ich sehe das Ergebnis, nicht wie wenn ich den ganzen Tag am Rechner sitze und vielleicht einen Artikel dann raus habe und diese Kombination. Also ich glaube auch das und selbst wenn ich im Wald am Holz oder im Wald arbeite, der Kopf läuft ja. Also dort entstehen wahnsinnig tolle neue Ideen, Impulse, Inspirationen und ich glaube, sich darauf einzulassen und das zuzulassen, das ist elementar wichtig. Und das heißt eben nicht, dass die Leute nicht arbeiten, nur weil sie mal 1 Stunde irgendwo rumlaufen.
Ja. Jetzt bist du ja ein Entdecker, ne? Und da gibt es sehr, sehr, sehr viel zu entdecken. Aktuell arbeitest du an Räumen aus unterschiedlichen Perspektiven, aber so ein Haus besteht ja aus viel, viel mehr. Wenn du jetzt mehrere Olivers zur Verfügung hättest, die parallel auch noch andere Sachen machen, Was würden die anderen denn so tun?
Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele. Der eine würde sich wirklich um das Thema kümmern, wie wir uns die Freiheit bewahren können, also das Bewusstsein zu schärfen, zu sagen, wie gelingt die individuelle und persönliche Freiheit und an welcher Stelle bezahlen wir eben mit unseren Daten und geben das ohne Not her. Das ist so ein Thema. Das zweite Thema, was ich für den Moment wahnsinnig gern hätte, wäre ein Oliver, der sich nur um politische Bildung kümmert und die Menschen da ein bisschen versucht abzuholen oder auch zuzuhören. Da würde ich gerne mal kurz ausholen, weil eine gute Freundin von mir, eine Journalistin, hat eine ganz tolle Idee oder Initiative. Die möchte gern vor der anstehenden Landtagswahl leerstehende Geschäfte in Städten nutzen, wo ausgebildete Menschen drin sitzen, die einfach nur den Menschen zuhören. Keinerlei Beeinflussung in die eine oder andere Wahlrichtung, sondern nur einen Raum dafür schaffen, wo diese Menschen mal ihre Sorgen und Ängste abladen können und sich gehört fühlen, ohne dass sie jetzt eine Empfehlung kriegen, wen sie wählen sollen oder wen sie auch nicht wählen sollten, finde ich ein total spannendes Experiment und ich glaube, das ist was, was wir ganz, ganz stark brauchen. Der nächste Oliver, der würde gern an Schulen gehen und dieses Thema auch Gesprächskultur und Sprache viel, viel stärker mit einbauen und versuchen, wie kriegen wir das in die Köpfe, also auch was für Worte wir wählen, was es mit den Menschen ausmacht, je nachdem, wie ich damit umgehe. Dann wäre noch einer da, der gerne diese kleinen Städte und Dörfer erschaffen würde, also den Raum ein bisschen größer gedacht. Wie sieht eben dieses Zusammenleben aus? Am Beispiel von der 100-jährigen Oma, die hat einen riesen Bauernhof mitten im Dorf, wo wir überlegen, könnte man da nicht 20 kleine Wohnungen bauen, wo eben alle Älteren aus dem Dorf hinziehen, die noch nicht ins Altenheim müssen. Und die teilen sich vielleicht eine Handvoll Pfleger und plötzlich wird es bezahlbar und die Menschen sind nicht alleine. Und vielleicht packt man da auch noch zwei, drei Familien dazu. Also das sind so Modelle, gibt es schon, aber lässt sich das hier im Dorf realisieren, vielleicht in Form von einer Genossenschaft oder GmbH. Dann klar, so ein Klimahandler, dieses Bewusstsein schärfen. Also, das stößt mir immer bei den Familiengeburtstagen auf, wo nur über Klimakleber geschimpft wird, aber eben null, null Bewusstsein da ist, was es für Auswirkungen hat oder was man damit macht. Also, auch da schafft man das neu zu framen oder besser zu erklären im Kopf. Also, ich glaube, ja, Sprache. Und dann hätte ich gern noch so einen Geschichtenerzähler, also das, was wir mit den Zukunftsbildern haben. Wie können wir da wieder Menschen, genauso, dann kommen wir wieder ans Lagerfeuer zurück, die Menschen hinsetzen und einfach damit beginnen, wieder Geschichten zu erzählen. Und vielleicht auch Beispiele, aus der Geschichte oder aus der Vergangenheit, weil es ja schon ganz, ganz viele tolle, tolle Dinge gab. Du hast es, vorhin erzählt mit dem Kompost, mit den Temperaturen. Wir waren vor kurzem im Bregenzer Wald, da waren wir auch bei einem Ofenbauer, wo halt so Grundöfen baut, wie es die vor 100 Jahren schon gab, die tausendmal besser sind wie alles, was in Wohnzimmern steht. Man sagt, es ist ja alles da, wir müssen uns nur damit beschäftigen oder damit auseinandersetzen und zu schauen, was gibt schon und wo können wir vielleicht was Passendes Neues dazu erfinden. Ja, ich glaube,
Ganz schön viel.
das ist.
Du brauchst noch entweder ein paar Leben oder jemanden, der dich klonen kann.
Genau, es gibt viel zu tun. Ja, das ist halt mit der Neugierde. Das ist Fluch und Segen zugleich. Meine Frau würde jetzt grinsen, weil sie auch sagt, mach doch erstmal das eine fertig, bevor du schon wieder fünf neue Baustellen anfängst. Aber
Ja.
das ist die Herausforderung dabei, das zu handeln oder hinzubekommen. Genau.
Und manchmal befruchten die Dinge sich ja gegenseitig, sodass man eigentlich ja nur an einer Sache arbeitet, aus verschiedenen Aspekten, aus verschiedenen Richtungen. Ich
Das
kenne den
stimmt.
Vorwurf gut, dass man zu viele Dinge tut. Insofern habe ich da meine Ausreden gefunden über die Zeit. Oliver, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz und deine Zuversicht und die Tatsache, dass du am Weltaufgang arbeitest für uns alle. Vielen, vielen Dank für deine Zeit auch heute Morgen.
Sehr gerne und danke für dieses wunderschöne Wort Weltaufgang, weil da sind wir auch wieder bei Sprache und es macht ja auch was
Genau.
mit einem, das einfach
Ja.
mal neu zu denken und zu entwickeln. Danke dir.
Weltaufgang.